Beim ersten Nach-Corona-Impulsabend haben wir schon angefangen, in die neue Enzyklika unseres Papstes Franziskus hineinzuschauen, hineinzulesen, Fratelli Tutti. Und heute möchte ich da ein wenig Fortsetzung machen, aber nicht ohne das ganz knapp zusammenzufassen, was wir im Wesentlichen letztes Mal miteinander angeschaut haben. Fratelli Tutti und Papst Franziskus ist nicht verwunderlich, geht ganz biblisch vor. Er ist ja ein Kenner der Heiligen Schrift und liebt die Heilige Schrift, rät, dass jedes von uns mindestens das Neue Testament eigentlich in der Westentasche tagtäglich mit sich führt und immer mal wieder reinschaut und liest. Das ist die Quelle unseres Glaubens, das ist die Skala, an der unser Glaube sich immer neu ausrichten will. Diese zweite Enzyklika, die zweite große Enzyklika von Franziskus, Fratelli Tutti, greift eigentlich ganz vieles auf, was er in seiner ersten Enzyklika schon angetönt hat, Laudato Si. Beides Mal nimmt er eine Aussage des heiligen Franz von Assisi als Anfang seiner Enzykliken, Laudato Si, gelobt sei Gott, und das wurde ja zu einer ökologisch-sozialen, die Welt umspannenden Enzyklika. So fundamental, dass der Generalsekretär der UNO diese Enzyklika in mehreren Sprachen bei den Mitgliedern der UNO verteilen ließ und sie jedem zum Lesen nach Hause gegeben hat. Laudato Si, also die erste große ökologische Sozialenzyklika des Papstes. Und Fratelli Tutti mit einem etwas anderen Akzent, aber man kann sagen, eine zweite ökologische soziale Enzyklika dieses Papstes, der besonders ein Herz für die Armen hat. Und das kommt bei Fratelli Tutti vom Anfang bis zum Schluss zur Sprache. Und ich würde Ihnen gönnen und raten und wünschen, dass Sie mal die Enzyklika Fratelli Tutti zur Hand nehmen und darin schmökern und lesen und sie auch betrachten. Es lohnt sich wirklich. Der Ausgangspunkt vor 4 Wochen war also, wir sind Brüder und Schwestern in Christus. Christus sagt seinen Jüngern damals und ich denke auch heute, und das dürfen wir ganz knapp auf jedes einzelne von uns anwenden, wer euch sieht, sieht mich. Und jetzt gucken Sie mal rum hier in der Kapelle, das sind Christusse, die da sitzen. Wer euch sieht, sieht mich. Wir also, jedes einzelne von uns, und das ist dann sekundär, ob Männer oder Frauen, ob jung oder alt, ob Kleriker oder nicht, ob Ordensschwester oder... Und jetzt können Sie alle dazu nehmen. Wir sind Ikonen Jesu Christi. Ich habe letztes Mal Ihnen geraten, immer mal wieder in den Spiegel zu schauen, um ihn zu grüßen. Schauen Sie oft in den Spiegel, um ihn zu sehen. Wer euch sieht, sieht Christus. Und diese Grundthese, die klingt durch die ganze Enzyklika hindurch. Deswegen sind wir Brüder und Schwestern, weil wir einen gemeinsamen Vater im Himmel haben, eine gemeinsame Mutter, die Mutter Jesu, die auch unsere Mutter ist. Und so sind wir im Ernst Schwestern und Brüder untereinander in Christus Jesus. Seit wir getauft sind, so der Apostel Paulus, lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wer euch sieht, wer euch hört, sieht und hört mich. Das darf unser Selbstbewusstsein sein. Ich möchte Sie einladen, immer neu dieses Selbstbewusstsein in sich groß werden zu lassen. Und wenn Sie dann am Abend nicht mehr so richtig hinliegen können und nicht mehr einschlafen können, dann stehen sie ins Bett vor lauter Freude und Stolz. Wer euch sieht, sieht mich. Und dann greift der Papst den Apostel Paulus wie oft in seinen Ansprachen auf und da besonders das Kapitel 12 aus dem Römerbrief und ebenfalls das Kapitel 12 aus dem 1. Korintherbrief. Eines von beiden habe ich Ihnen nochmal notiert, 1. Korinther 12. Und da schreibt Paulus in einer Metapher über den menschlichen Leib, so ähnlich wie das mit dem menschlichen Leib sei, so sei es mit der Kirche, mit dem fortlebenden Christus. Christus, das Haupt seines geheimnisvollen Leibes, Corpus Christi, Mysticum. Christus aber auch gewissermaßen das Herz, die Seele, das Verlebendigende. Sie können auch sagen, der Geist Jesu Christi, der Heilige Geist, die Lebenskraft, die Seele in diesem Leib. Und dann führt Paulus das aus im Römerbrief und im 1. Korintherbrief. Das Haupt ist Christus. Wenn Sie so wollen, das Herz, könnte man sagen, ist die Gottesmutter, Herz der Kirche. Aber dann ist jedes von uns ein Glied, ein lebendiges, von ihm zum Leben erhobenes Glied Jesu Christi. Und wie das Auge zum Ohr nicht sagen kann, ich brauche dich nicht, das Auge sieht und das Ohr hört, wie die Hand zum Fuß nicht sagen kann, du bist überflüssig. Kein Glied hat alles und alle Glieder sind auf die anderen angewiesen. Und jetzt möchte ich Sie einladen, noch einmal rumzugucken. Nicht nur hier sind Christusse, wenn Sie in den Spiegel gucken zu Hause, da ist Christus, sondern wenn Sie jetzt rumgucken, jedes hat seins, jedes hat sein Talent. Keiner hat alles, keine hat alles. Jeder hat sein Talent und wir brauchen uns gegenseitig. Keiner kann nichts und keiner kann alles. Das ist das Bild des geheimnisvollen Leibes der Kirche. Und wenn dann manche meinen, sie wüssten es besonders und die anderen seien nichts, dann sind sie deswegen schon auf dem Irrweg. Wir sind Fratelli tutti, Sorelle tutti. Wir sind Brüder und Schwestern und aufeinander bezogen, aufeinander angewiesen, füreinander unterwegs, miteinander unterwegs, einer für den anderen. In dieser ersten Passage dann, nach dieser theologischen Grundlegung von Fratelli Tutti, schweift der Blick des Papstes in der Runde und sagt, und wie ist das heute? Da gibt es ganz viele Egoismen. Da gibt es Millionäre, Milliardäre. Aber jetzt nicht nur um gegen die zu wettern, die viel Geld haben, sondern nachzuhören, wie ist das bei denen, aber auch wie ist das bei mir mit dem, was ich bin und was ich habe. Ist das, was ich bin und was ich habe, ein Element, mit dem ich anderen entgegenkomme, mit denen das, was ich bin und was ich habe, teile. Finanziell, von unseren Talenten her. Und dann guckt der Papst weiter in der Runde. Und wie viel Nationalismen gibt es? Egoismen auf nationaler Ebene. Bei uns stapelt man die Impfdosen. In Afrika sind 2% derer, die sich impfen lassen wollen, geimpft. Die reichen Länder können es sich leisten, die Armen bleiben, wo sie sind. Also Nationalismen und Egoismen im Nationalismus. Oder er guckt in die neuen Errungenschaften, die wir als Kinder und Jugendliche überhaupt nicht mal beim Namen nennen konnten, aber die heute unsere Kinder und Jugendlichen tagtäglich haben. Die ganze digitale Welt, die ja am Expandieren ist. Und Deutschland kommt ja im Digitalisieren ziemlich schleppend hinterher. Dieses hochindustrialisierte, hochintelligente Volk und Land ist so ein bisschen, so ganz langsam, fast überhaupt nicht, wenn es um Digitalisierung geht. Aber ein Handy haben wir wahrscheinlich die meisten von uns schon. Und ein Laptop auch und sowas Ähnliches. Und dann, wenn Sie auf der Straße gehen, müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht umgerannt werden, weil viele halt auf Ihr Handy gucken und nicht so sehr auf die rechts und links. Das heißt, diese Errungenschaften, so toll sie sind, so notwendig sie werden, es gibt eine neue wirtschaftliche, erfinderische Revolution im Sinne der Digitalisierung. Aber so sehr, und darauf verweist der Papst in seiner Enzyklika Fratelli Tutti, sind auch diese Errungenschaften in Gefahr, uns voreinander zu isolieren. Wir können ganz viel Einsamkeit erleiden in dieser kommunikativen, weltweiten Vernetzung. Ganz viel persönliche Vereinsamung. Und dann schreibt er im Abschnitt 56, ich habe es damit noch Ihnen abgeschrieben, alles, was ich im vorigen Kapitel angesprochen habe, also eben diese Vereinsamungen, Verarmungen, diese Isolationen und Verschlossenheiten in sich selber, alles, was ich im vorigen Kapitel angesprochen habe, ist mehr als eine abgehobene Beschreibung der Wirklichkeit. Denn, und dann zitiert er das Zweite Vatikanische Konzil, denn Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände. Er lädt also ein, die ganze aktuelle Welt ins eigene Herz hereinzulassen und im Herzen Heimat zu finden. In der Absicht, ein Licht inmitten der Geschehnisse, die wir gerade durchleben, zu finden, möchte ich, bevor ich einige Handlungslinien entwerfe, einer 2000 Jahre alten Erzählung Jesu ein Kapitel widmen. Und dann schreitet er vorwärts, und das soll uns heute Abend beschäftigen. Und das Kapitel, das er zitiert, und er zitiert den ganzen Text aus Lukas 10, das will ich Ihnen auch vorlesen, besonders aus Liebe zu unseren Samaritanschwestern, das ist die Grundintuition ihres Gründers zur Gründung dieses Ordens der Samaritanschwestern, von denen wir so viel profitieren, unter denen einige von uns da sind, und wenn es noch mehr wären, wäre es noch schöner. Auf alle Fälle, in Liebe und in Dankbarkeit den Samaritanschwestern gegenüber, lese ich Ihnen dieses Kapitelchen vor. Sie kennen es, aber ich denke, dem Papst folgen, sondern wir es nochmal neu in unserem Herzen groß werden lassen. Lukas 10, 25. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz, was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit all deinen Gedanken, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Dieses Doppelgebot aus dem Ersten Testament, oder wie wir oft sagen, aus dem Alten Testament, nimmt Jesus und lässt von dem zitieren, der ihn da fragt, was muss ich tun, um in die Herrlichkeit Gottes zu kommen. Was liest du dort? Die beiden Gebote, die sollst du ernst nehmen. Gott und den Nächsten zu lieben, wie ich selbst, ich sage da gern, das ist eigentlich ein Dreifachgebot, nicht ein Doppelgebot. Man soll Gott lieben mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, so gut wir halt können. Man soll den Nächsten lieben mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, so gut als wir können, aber nicht mehr als sich selber. Man soll sich selber zuerst mal lieben. Und jetzt gleich die Gewissenserforschung. Nicht nur gucken Sie rum und gucken Sie in den Spiegel, sondern fragen Sie sich selber, ist das so? Liebe ich mich, so wie ich bin, mit all meinen Fähigkeiten und mit meinen Ecken und Kanten und Grenzen, habe ich mich lieb? Freue ich mich an mir? Freue ich mich an meiner Geschichte? Wir haben neulich das Diamantene Jubiläum vom Generalsuperior gefeiert, 60 Jahre lang Priester. Ich denke, er war voller Dankbarkeit, ist voller Dankbarkeit. Was hat der liebe Gott ihm alles geschenkt? Er freut sich über sich selber. Aber das ist nicht nur bei einem 60-jährigen Priester so. Das ist unsere Einladung. Ich soll Gott und den Nächsten, ich sage es ein bisschen zugespitzt, ich soll Gott und den Nächsten nicht mehr lieben als mich selbst. Jesus nimmt Maß, das Erste Testament und das Zweite wieder. Also das Alte und das Neue Testament nimmt Maß für die Gottesliebe und für die Nächstenliebe an der Eigenliebe. Du sollst Gott und den Nächsten lieben wie dich selbst. Eine sehr wichtige Frage, denke ich, gerade in unserer heutigen Zeit, wo so viel Selbstzweifel in vielen Herzen sich ausgebreitet haben oder sich immer neu ausbreiten. Bin ich auf dem richtigen Weg? Bin ich richtig? Bin ich liebenswert? Bevor ich mich nicht selbst liebe, wie sollen mich dann andere lieben? Also, habe ich mich gern? Freue ich mich über mich? Sage ich dem lieben Gott Dankeschön für das, was er mir alles geschenkt hat? Oder meine ich seine Karikatur, meine ich seine Niete, dann würde ich ja dem lieben Gott Bankrott ausstellen. Dann hat er also bei mir nichts hingekriegt. Und bei jedem Schöpfungsabend im Alten Testament, in Genesis 1, kommt als Kommentar bei jedem Abend, und er sah, dass es gut war. Und er sah, dass du und ich gut sind, zuerst mal. Also nochmal. Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele und mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und deine Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet, handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer, ein bisschen ein stolzer Typ, wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus mit einem Gleichnis. So hat er es normalerweise gemacht. Die wichtigen Sachen hat Jesus in Bildgeschichten illustriert. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Wenn Sie schon mal im Heiligen Land waren, von Jerusalem geht es tatsächlich 800 Meter runter bis nach Jericho. Nein, Entschuldigung, 1200 Meter. Jerusalem liegt 800 Meter über dem Meeresspiegel und Jericho liegt 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Also 1200 Meter geht es runter, heute in riesigen, vierspurigen Serpentinen, früher in Trampelpfaden, durch Schluchten hindurch, durch die Wüste Juda. Da wächst kein Baum und kein Strauch. Da ist nur heller Kalkstein, die Sonne brennt gleißend in die Wüstenlandschaft hinein. Und wenn Sie da gehen und Sie haben keine Kopfbedeckung, dann wird es durstig. Heiß ist es immer. Und das Gras das da wächst, ist immer gleich Heu am Stiel. Das ist immer gleich vertrocknet. Da ist nichts grün. Und in dieser Wüste Juda, also die 1200 Meter runter von Jerusalem nach Jericho, das war ein ganz alter Wanderpfad und Handelsweg. Und da waren natürlich Wegelagerer, die gehofft haben, etwas gut zu machen bei denen, die da runter und drauf marschierten auf diesem Handelsweg. Also gut. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester desselben Weges herab. Er sah ihn und ging weiter. Spüren Sie, was da Jesus seinen Zuhörern sagt? Da hat ein Gesetzeslehrer ihn gefragt, wer ist denn mein Nächster? Und der nimmt den ganz locker und führt ihn vor. Zufällig kam ein Priester, auch ein Levit, kam zu der Stelle. Er sah ihn und ging weiter. Da kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war, auch ein Handelsreisender, war ja eine Handelsroute. Und Samarien, das ist die Konkurrenzstadt zu Jerusalem. Die Jerusalemer Bürger, die Juden, Judäer, die Bürger von Juda, hatten den Jerusalemer Tempel, den Salomo gebaut hat, den dann später als zweiten Tempel der Herodes gebaut hat. Und der Tempel war der Inbegriff der Anwesenheit und Treue und Liebe des Bundesgottes, der die Kinder Israels aus Ägypten heraus, aus der Sklavenschaft heraus in die Freiheit durch die Wüste hindurch ins gelobte Land geführt hat, das von Milch und Honig fließt. Also Jerusalem in der Mitte, oberhalb der Altstadt von Jerusalem, der Tempel, der Repräsentant der Anwesenheit des treuen Bundesgottes, der die Kinder Israel zum Leben geführt hat. Und Samarien mit dem zweiten Tempelberg, mit dem Garizim, und die Samariter, der Nordteil des Großreiches Salomos, als nach dem Tod sein Reich zerfallen war in der Südhälfte und in die Nordhälfte, die wollten nicht mehr, aus Stolz wollten sie nicht mehr nach Jerusalem pilgern zum Tempel. Die haben auf dem Konkurrenzberg, auf dem Garizim, einen zweiten Tempel gebaut und wurden dann von den Juden Jerusalems um den Tempel herum als Abtrünnige, als Irrlehrer, als verloren, disqualifiziert. Also ein frommer, gläubiger Jude, der hat mit Samaritern nichts am Hut. Und zwar deswegen, weil er fromm ist, weil er gottgläubig ist, weil er Gott im Tempel würdigt. Deswegen kann man mit solchen abgefallenen Typen keine gemeinsame Sache machen. Und jetzt kommt Jesus und sagt diesen frommen Gesetzeslehrern, denen also vom Tempel in Jerusalem, den frommen Juden, die die ganze Glaubenstradition auf ihrer Seite hielten, denen sagt er, und jetzt kommt einer von Samarien, pfui, einer, mit dem man nur mit spitzen Fingern anfasst, mit dem man auf alle Fälle nicht zusammen ist, mit dem man keine Verwandtschaft pflegt, der abgeschrieben ist, der eigentlich ein Typ der Hölle ist. Ein Typ der Hölle. Dann kam ein Mann aus Samarien, also so ein Typ, der auf der Reise war. Als er ihn sah, der unter die Räuber gefallen war, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor. Das ist ziemlich Geld. Das ist also so, ohne EC-Karte geht das nicht. Dann holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn, und wenn du mehr dafür für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. So die Geschichte. Und dann Jesus zu dem Gesetzeslehrer, dem frommen Juden. Was meinst du? Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle genauso. Also das Modell für den frommen Juden, Gesetzeslehrer, also jetzt würde ich mal sagen, so für die Kommunion Christo, für die ganz Braven, für die ganz Katholischen, die Modelle sind die ganz anderen, die Töchter und Söhne, die pfui sind. Das ist die Botschaft Jesu. die sind unsere Modelle, wenn die das tun, was Jesus zitieren lässt von dem Alten, von dem Neuen, von dem Ersten Testament, wenn sie nach Gottes und Nächstenliebe leben, dann sind das unsere Vorbilder. Und der Papst erklärt dann, nachdem er dieses Kapitel zitiert hat in seiner Enzyklika, in der jüdischen Tradition scheint sich der Imperativ, den anderen zu lieben und sich um ihn zu kümmern, auf die Beziehungen zwischen den Gliedern ein und desselben Volkes zu beschränken. Das ist Frömmigkeitsideal der damaligen glaubenden, praktizierenden Juden um Jerusalem herum. Der Nächste ist einer von uns. Das alte Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber, verstand man für gewöhnlich auf die Landsleute bezogen. Doch besonders im Judentum, das sich außerhalb des Landes Israel entwickelte, begannen sich die Grenzen zu weiten. Die Diaspora-Juden waren, also in der Fremde lebten, die haben ja plötzlich gesagt, ja, wer ist jetzt unser Nächster, wer ist unser Nachbar? Meine Großeltern haben gelebt in einem Dorf mit 500 Einwohnern. Da kannte jeder jeden und alle waren katholisch. Alle. Das Nachbardorf, 3 Kilometer davon entfernt, da waren alle evangelisch. Und wenn ein Junge ein Mädchen gern gesehen hat, vom einen Dorf zum anderen, wenn er zurückgekommen ist, hat es Dresche gegeben. Dresche für den Katholiken, der zum evangelischen Mädchen gegangen ist, wenn der heimgekommen hatte, das blaue Wunder erlebt. Umgekehrt war es genauso. Das war Ökumene damals. Die gehören nicht zu uns. Und so war das im Judentum auch. Die in Jerusalem und die in Samaria, die gehören nicht zu uns. Und wer mit den anderen gemeinsame Sache war, der kriegt Dresche, der wird ausgegrenzt. Und Jesus dreht den Stiel rum. Aber er ist nicht der Erste. Und das erinnert der Papst. Als die Juden nicht nur in Jerusalem und drumherum gewohnt haben, sondern durch das babylonische Exil in fremde Länder, eben nach Babylon, verschleppt wurden, da waren die meisten im Land nicht Juden. Fremde, Ungläubige, oder wenigstens Andersgläubige. Ungläubige waren sie nicht, aber Andersgläubige. Und da haben die Juden zum ersten Mal im Exil in Babylon und danach zum ersten Mal gelernt, die Nächsten sind jetzt nicht unsere Nachbarn, die auch katholisch sind, ne? Sondern jetzt gibt es ja, scheint's, Moslems und es gibt Agnostiker. Und es gibt Shintoisten und es gibt Sikhs. Nicht nur in Indien. Auch in Köln, ob es in Mechernich Sikhs gibt, weiß ich nicht. Das heißt, jetzt waren sie plötzlich Minderheit als glaubende Juden. Und die anderen sind jetzt die Nachbarn, die auf der Straße, in der Straßenbahn in Babylon. Das sind die Nächsten. Da hat das nicht mehr so ganz gestimmt, was sie zu Hause gelernt hatten. Und da kam dann auch in der Diaspora des babylonischen Exils und danach kamen solche Sätze auf wie in Jesus Sirach 18. Der Wunsch, die göttliche Haltung nachzuahmen, führte zur Überwindung der Tendenz, sich nur auf die Nächsten zu beschränken. Und dann wird Jesus Sirach vom Papst zitiert, das Erbarmen eines Menschen gilt seinem Nächsten, das Erbarmen des Herrn aber gilt allen Lebewesen. Das heißt, die Juden lernten ganz langsam den Blick zu weiten, den Horizont zu weiten. Das Neue Testament stellt dann die goldene Regel auf. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen, die anderen tun, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Also dieser Aufruf ist universal. Und bei Matthäus 25 treibt dann Jesus wieder mit einer Gleichnisgeschichte auf die Spitze, wie das ist mit dem Nächsten. Wenn der Menschensohn, das ist Matthäus 25, 31 und folgende, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, also am Ende der Geschichte, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker, also nicht nur die Juden und nicht nur die Eifelheimer und nicht nur die Schwaben, alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn, und jetzt kommt das Kriterium, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden wir ihm die Gerechten sagen, Herr, wann war das alles? Darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann auf der anderen Seite, wer das alles nicht getan hat, der wird abserviert. Ja, wir haben doch alles gut gemacht. Wir sind doch am Sonntag in die Messe und haben sonst nicht geflucht und so. Dann wird, nein, was ihr dem geringsten meiner Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Das heißt, offenbar, das ist erschütternd, offenbar gibt es am Ende der Geschichte ein einziges Kriterium, nach dem Gott laut Matthäus uns bewertet, ob wir den Armen geliebt haben. Ein einziges Kriterium, ob wir den Armen geliebt haben. Die Flutkatastrophe ist erst vier Wochen her und die Umgebung, eigentlich ganz Deutschland, hat sich großartig benommen, den Armen, denen das Haus weggeschwommen ist, zu helfen. Und das geht weiter so. Es ist großartig, was da alles getan ist. Die Kirche hat da keine schlechte Figur gemacht. Die Seelsorge war da und hat ganz viele, auch aus christlicher Motivation, haben geholfen. Aber ganz viele ohne christliche Motivation haben ebenso geholfen. Das heißt, die stehen dann vor dem gleichen Richter. Alle Völker mit christlicher Motivation, ohne christliche Motivation, die stehen vor dem gleichen Richter und die werden hören, was ihr dem geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt. Das habt ihr mir getan. Der Papst schreibt weiter. Jesus wählte dieses Gleichnis als Antwort auf die Frage, wer ist mein Nächster? Das Wort Nächster pflegte in der Gesellschaft zu Zeiten Jesu derjenige zu bezeichnen, der einem sehr nahe, ja am nächsten war. Man verstand darunter, dass die Hilfe sich vor allem an den richtete, der der eigenen Gruppe, der gleichen Ethnie angehörte. Ein Samariter war für einige Juden damals ein verachtungswürdiger, unreiner Mensch. Deshalb gehörte er nicht zu den Nachbarn, denen man Hilfe gewähren musste. Der Jude Jesus stellte aber diese Auffassung völlig auf den Kopf. Der gibt dem Wort unser Nächster einen total neuen Inhalt. Er ruft uns nicht auf, danach zu fragen, wer die sind, die uns nahe sind, sondern uns selber, er ruft uns auf, uns selber zu nähern, selbst zum Nächsten werden, die uns brauchen. Also der Nächste ist nicht der, der da um uns rum ist, sondern wir sind die Nächsten, die herausgefordert sind. Und das buchstabiert der Papst dann weiter. Ich habe da noch einige weitere Zitate reingeschrieben, die können Sie ja dann selber noch nachlesen. Ich rate Ihnen nochmal, die ganze Enzyklika wirklich zu lesen, sie lohnt sich wirklich. Aber das ist so das Anliegen für heute Abend, was ich ganz unten auf der Seite 2 geschrieben habe. Dieses Gleichnis vom barmherzigen Samaritan, diese Kriterien des Endgerichts, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Diese Aussagen des Neuen Testamentes, die Einladung zur Liebe, die will Grenzen sprengen. Ich bin heute noch ganz glücklich, dass Manfred Lang, unser Diakon und Mitglied der Communion Christo, der die Biografie mit dem Hermann Nultau zusammen über die Mutter Marie Therese geschrieben hat, als Titel der Biografie der Mutter Marie Therese gefunden hat, weit über alle Grenzen. So war sie. Weit über alle Grenzen. Deswegen hat sie damals, als AIDS-Kranke noch sehr unter Verdikt standen, eine AIDS-Klinik bauen wollen, gerade für die, die ausgegrenzt sind. Und jetzt gibt es die Langzeitpflegeeinrichtung für die Ärmsten der Armen. Wir können jetzt nicht alle in Prozession durch die Langzeitpflege hindurchgehen, aber wenn man da durchgeht und ein bisschen mit offenen Augen und offenen Herzen durchgeht, da ist so viel Lebensfreude, aber auch so viel Leid und Behinderung und Grenze und Not und Armut. Es ist ungeheuer. Und genau die meint das Gleichnis vom barmherzigen Samaritan. Genau die meint Mutter Marie Therese, genau die meint der Papst mit Fratelli Tutti. Also wenn Sie durch die Langzeitpflege gehen, da treffen Sie in jedem Zimmer Christus. Und der Papst illustriert es dann, man muss nicht immer nur in die Langzeitpflege gehen, sondern man kann auch mit offenen Augen und Herzen durch unsere Orte gehen, von denen wir jetzt zusammen sind. Es gibt Peripherien ganz in unserer Nähe. Im Zentrum einer Stadt oder in der eigenen Familie gibt es periphere Leute, die sich ausgegrenzt haben oder die ausgegrenzt wurden, wodurch auch immer. Es gibt auch einen Aspekt der universalen Offenheit der Liebe, der nicht geografischer, sondern existenzieller Natur ist. Gemeint ist die tägliche Fähigkeit, meine kleine Welt zu erweitern, diejenigen zu erreichen, die nicht unmittelbar mit meinen Interessen zu tun haben, obwohl sie mir nahestehen. Also, wenn ich halt VfB Stuttgart-Fan bin, vielleicht ertrage ich dann auch ein paar, die für Köln die Fahne schwenken. Das ist schon schwierig, aber es ist nicht nur für den Fußball so gemeint. Gemeint ist die tägliche Fähigkeit, meine kleine Welt zu erweitern, diejenigen zu erreichen, die nicht unmittelbar mit meinen Interessen zu tun haben, obwohl sie mir nahestehen. Andererseits sind alle leidenden Schwestern und Brüder, die von der Gesellschaft im Stich gelassen oder ignoriert werden, existenziell Fremde, auch wenn sie im selben Land geboren wurden. Sie mögen Staatsbürger sein und im Besitz aller Dokumente, doch man lässt sie sich als Fremde im eigenen Land empfinden. Rassismus ist ein Virus, das leicht mutiert und anstatt zu verschwinden, im Verborgenen weiter lauert. Ich möchte an jene verborgenen Exilanten erinnern, die als Fremdkörper der Gesellschaft behandelt werden, die im Exil sind, die auf der Flucht sind, die andere Farbe haben, andere Sprache, andere Lebensgewohnheiten, andere Kleidung, andere Frisuren, andere Weltanschauungen, andere Religion oder gar keine. Es gibt immer noch vieles, was ihnen eine volle Teilhabe verunmöglicht. Die Aufgabe besteht nicht nur darin, diesen Menschen zu helfen, sondern es geht um ihre aktive Teilnahme an der zivilen und kirchlichen Gemeinschaft. Wenn das unsere Gemeinden sind, die Leute mit den offenen Herzen und die Häuser und die Kirchen mit den offenen Türen. Ganz toll, dass in der Nachbarschaft eine Kirche jetzt in der Flutkatastrophe umfunktioniert wurde als Lager für Kleidung und Nahrung und als Sozialzentrum, da wo früher Eucharistie gefeiert wird und demnach wieder werden wird, da wurde die Liebe der Liebenden verteilt. Ich finde das wunderbar. Das ist ein anstrengender, ja beschwerlicher Weg, der aber nach und nach dazu beitragen wird, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass jeder Mensch eine einzigartige und unwiederholbare Person ist. Ich denke dabei ebenso an die älteren Menschen, die ja eben wegen einer Behinderung manchmal als Last empfunden werden. Fratelli tutti. Was hat da die Mutter Marie-Therese unsere Augen geöffnet? Und was hat sie da Wirklichkeit werden lassen in unseren Einrichtungen? Und ich habe mir sagen lassen, jetzt während der Flutkatastrophe, jedes Zimmer ist voll belegt. In der Langzeitpflege, in Haus Evata, im Hospiz, voll ausgebucht. So ist es recht. Wir haben offene Türen, soweit es irgendwie geht. Es muss ein Bewusstsein dafür entstehen, was ein jeder Mensch wert ist, immer und unter allen Umständen. Was wir am Anfang gesagt haben, das Hauptgebot der Christen, Gottes und Nächstenliebe, das auch das Hauptgebot der Juden ist. Natürlich, wir sind Brüder, das sind unsere älteren Brüder, die Juden. Was unser gemeinsames Hauptgebot ist, Gottes und Nächstenliebe, nimmt Maß an der Eigenliebe. Es muss ein Bewusstsein dafür entstehen, was ein Mensch wert ist, immer und unter allen Umständen. Das gilt für jedes Einzelne von uns und für den, der nicht zu uns gehört, genauso. Und dann kommt der Papst noch ein bisschen auch total sozialpolitisch auf Eigentum zu sprechen und auf seine Lieblingsthese von Laudato Si, auf die ökologische Frage, die heute natürlich einen Tag nach der Veröffentlichung des Zustandsberichts über die Erde und die ökologischen Dramen, die sich abspielen zurzeit auf dem Globus, nicht nur in der Eifel, das kommt natürlich dann knallhart uns zu Bewusstsein. Sibirien, da brennen die Wälder. In den USA brennen die Wälder, in der Türkei, in Griechenland, kommt ja in allen Nachrichten immer neu. Bei uns Wasserfluten, dort Feuerstürme. Die Antarktis schmilzt offenbar viel schneller, als man bisher geglaubt hat. Der Wasserspiegel des Meeres, hat man geglaubt, 1-2 Millimeter pro Jahr. Jetzt reden sie schon von 3 Zentimeter pro Jahr. Das heißt, auf den Fidschi-Inseln, ostasiatische Inseln, da leben die Leute auf dem Niveau des Meeresspiegels. Da mussten die Ersten schon evakuiert werden, weil ihre Insel, auf der sie seit Generationen wohnen, im Wasser, im wahrsten Sinn des Wortes, abgesoffen ist. Die wurden dann von den Fidschi-Inseln oder wie auch immer die Inseln heißen, nach Neuseeland evakuiert. Das sind Wasserflüchtlinge. Die kommen nicht mehr heim. Die Heimat gibt es nicht mehr. Die ist jetzt unterm Wasserspiegel. dann sagt der Papst auch in dieser Enzyklika, ähnlich wie Laudato Si, jetzt auch bei Fratelli Tutti, die Erde ist für alle da, denn wir Menschen kommen alle mit der gleichen Würde auf die Welt. Unterschiede in Hautfarbe, Religion, Fähigkeiten, Herkunft, Wohnort oder vielen anderen Bereichen können nicht als Rechtfertigung für die Privilegien einiger zum Nachteil der Rechte aller geltend gemacht oder genutzt werden. Folglich sind wir als Gemeinschaft verpflichtet, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch in Würde leben kann und angemessene Möglichkeiten für seine ganzheitliche Entwicklung hat. Man meint, wenn man das liest und glauben möchte, das ist ernst gemeint, er redet von einem Märchen. Er redet von einem Märchen. Aber das ist es. Das ist die Herausforderung aktuell für unseren Globus, für die Menschen, die genauso von Gott geliebt sind wie wir, die unsere Brüder und Schwestern sind, für die wir mitverantwortlich haben. Natürlich können wir sagen, die Bundesrepublik Deutschland hat ein Sozialprodukt von 2% der Weltbevölkerung. 2%. Also wenn wir ökologisch neutral werden, 2030 oder 40 oder wann auch immer sie es schaffen, wenn wir ökologisch, dann sind 2% der Weltwirtschaft klimaneutral. Da kann man sagen, lohnt sich dann überhaupt die Anstrengung. Aber das ist ja die Hoffnung, dass solche Initiativen, und wenn sie vor Ort passieren und wenn sie in Europa passieren, Europa soll ja klimaneutral werden, USA will klimaneutral werden. Das alles hat zu tun mit Fratelli Tutti. Das heißt, der Papst versucht, die Allernächsten sehr ernst zu nehmen. Wer ist unser Nächster? Ohne Ansehen der Person. Wir werden gerichtet, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Aber das ist nicht nur die Gruppe von Menschen, die wir kennen, sondern unser Nächster ist mittlerweile, und das in einem globalen Kommunikationssystem wie dem modernen unseren heute, dann ist unser Nächster auch der, der gerade auf der Fidschi-Insel sieht, dass seine Heimat abgesoffen ist. Das sind dann halt auch unsere Nächsten. Und da dann ökologisch verantwortlich das Licht rechtzeitig auszumachen, um nicht unnötig Strom zu verbrauchen. Vielleicht tatsächlich in der Woche zweimal kein Fleisch zu essen, um ökologisch weniger schädlich zu leben. Vielleicht ein kleineres Auto zu fahren. Man muss nicht 250 oder 500 PS unter der Haube haben, um sich fortzubewegen. Das alles aus Verantwortung, vielleicht für die auf den Fidschi-Inseln. Was ich dem geringsten meiner Brüder getan habe, auch wenn ihr langsamer gefahren seid, auch wenn ihr vielleicht teurere Glühbirnen gekauft habt, die weniger Strom brauchen, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. In diesem Zusammenhang erinnere ich daran, dass die christliche Tradition das Recht auf Privatbesitz niemals als absolut oder unveräußerlich anerkannt und die soziale Funktion jeder Form von Privateigentum betont hat. Also da bin ich einfach auf uns Deutsche, Entschuldigung, die Nicht-Deutschen, aber da bin ich auf uns Deutsche so ein bisschen stolz. Ich glaube, das dürfen wir sagen, die Deutschen, aber seit vielen Jahren, sind Weltmeister im Spenden. Das hat mit dieser christlichen Urtradition zu tun. Privatbesitz, und wir haben relativ viel Privatbesitz, wir Deutschen, hat immer auch eine soziale Verpflichtungsdimension, so der Papst wieder. Und dann am Schluss, ich habe es einfach nochmal abgeschrieben im Kapitel 121, fordert er mit einem dicken Ausrufezeichen Niemand darf aufgrund seiner Herkunft ausgeschlossen werden, schon gar nicht aufgrund der Privilegien anderer, die unter günstigeren Umständen aufgewachsen sind. Auch die Grenzen und Grenzverläufe von Staaten können das nicht verhindern. So wie es inakzeptabel ist, dass eine Person weniger Rechte hat, weil sie eine Frau ist, so ist es auch nicht mehr hinnehmbar, dass der Geburts- oder Wohnort schon von sich aus mindere Voraussetzungen für ein würdiges Leben und eine menschenwürdige Entwicklung liefert. Er kämpft also, ähnlich wie in Laudato Si, auch in Fratelli Tutti, eigentlich mit Blick auf die Vereinten Nationen, im Blick auf die Weltbevölkerung, aber besonders im Blick auf die reiche Nordhalbkugel unseres Globus, der herausgefordert ist, der ärmeren Südhalbkugel des Globus und darum, rings um den Globus rum, die Südhälfte ist im Wesentlichen ärmer als die Nordhälfte des Globus. Diese Nordhälfte ist dazu da, ein Stück weit zu teilen mit der Südhalbkugel. Das ist für den Papst Fratelli Tutti. Auf der einen Seite also ganz nahe, wer ist mein Nächster? Die da drüben oder die da dran, ohne Ansehen von Herkunft, Religion, Weltanschauung, Lebensgestaltung. Mein Nächster ist der, der mir am nächsten wohnt. Ganz nahe. Aber mein Nächster ist in diesem globalen, digitalen Zeitalter, dass das unsere ist. Mein Nächster, der vielleicht nur auf der anderen Hälfte des Globus wohnt. Sie haben mal wieder ungeheuer viel Geduld gehabt. Und nicht einer oder eine hat mit faulen Tomaten geworfen. Aber ich denke, das ist die Denkweise unseres Papstes. Aber jetzt haben Sie ein bisschen das Wort.
Wenn einer was sagen möchte, ich reiche gerne das Mikro an.